Hallo liebe Nachtschwärmer da draußen und herzlich willkommen zu Okkult, der Mystery Podcast. Ich bin der Sebastian.
Ich bin der Thomas.
Und wir wollen euch heute auf eine unheimliche Reise durch die Welt der paranormalen Phänomene und Horrorgeschichten mitnehmen. Beginnen wir jetzt unsere Reise in die Welt des Unerklärlichen.
Oh.
Hello, Mr. Thomas.
Mr. Thomas in der Haus. Ich breche heute mit einer Tradition wegen dir.
Ach?
Ich trinke Tee nie, außer ich bin krank.
Ah ja.
Ist mein Kranksein-Getränk.
Sagen aber viele, ja.
Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, da mache ich mir jetzt keine Freunde, aber ich hasse Tee.
Wirklich?
Hassen ist ein großes Wort.
Und dann trinkst du ihn sogar.
Ja, für dich, Sebi.
Ach.
Aber die kostet mal.
Er ist noch heiß, Achtung.
Ja, warte, aber umso, warte, ich gehe möglichst nah ran. Ja, ich fühl mich auch sofort krank. Wenn ich morgen nicht in die Arbeit komme, weißt du, was los ist.
Dann weiß ich, was los ist. Der Tee hat dich krank gemacht.
Mein Körper checkt das gerade gar nicht, was da passiert.
Ja, der Tee hat einen Grund. Ich mache ja nichts ohne Grund.
Natürlich nicht.
Denn heute beschäftigen uns zwei True-Crime-Fälle. Hm. Und zwar aus Erdington. Das ist so ein Vorort in Birmingham in England.
Ah, da kommt die Tee.
Genau, und ich wollte dich natürlich schon wieder ein bisschen in Stimmung bringen und dachte, wir stoßen mit einer Tasse Tee an.
Ist dir gelungen.
Sehr gut. Ja, und obwohl zwischen diesen beiden Fällen 157 Jahre liegen, sind die Zusammenhänge so krass, dass ich mich unweigerlich gefragt habe, ob es nicht auch noch eine paranormale Komponente bei dem Ganzen geben kann. Also das war so der Grund, warum ich diesen Fall ausgesucht habe für heute.
Mhm.
Aber bevor wir jetzt in diesen unheimlichen Fall eintauchen, darf ich dir, lieber Tommy, und euch da draußen kurz den heutigen Sponsor der Episode vorstellen. Das ist nämlich Simply TV. Darüber freue ich mich aus zwei Gründen besonders.
Bevor der Sebi was sagt, ich nur aus einem wegen Geld.
Ja, auch deshalb. Aber weil ich selber Simply TV nutze, ich bin ja seither wirklich wieder so eine Fernsehmaus geworden.
Oh, ja stimmt, hast du erzählt.
Mhm, weil vorher war das nicht so ein Ding.
Aber spielt jetzt 20.15 Uhr wieder eine Rolle in deinem Leben?
Ja,
wirklich?
Tatsächlich tut's das,
Back ja. to the roots, 20.15 Uhr Primetime.
Richtig, genau.
Kurz nur schön duschen und Snacks herrichten und dann pünktlich
geht's los.
Auf die Couch.
So ist es.
Simply TV, you made it.
Der zweite Grund, warum ich es sehr cool finde, dass sie heute unser Sponsor sind, ist, dass es dort eine eigene Crime-Welt gibt. Das ist so eine super übersichtliche Sammlung von True-Crime-Dokus, düsteren Krimiserien und auch so legendäre Filme, die man halt so kennt, die im Krimi-Genre sich bewegen und die man aktuell im Fernsehen findet. Also wer sich für Crime und Mystery interessiert, checkt mal die Crime-Welt auf Simply TV. Und mit dem Simply Free-Paket könnt ihr übrigens kostenlos 30 Sender und 20 in HD streamen. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, Tommy. Ich habe nämlich das Simply More-Paket natürlich.
Natürlich.
Da gibt es 100 Sender und 60 davon in
du
HD.
Angeber.
Und man kann Sendungen aufnehmen. Oder sogar 7 Tage nachschauen.
Ja, natürlich.
Und das Aufnehmen finde ich irgendwie lustig. Hast du das? Das erinnert mich, weil wir über Nostalgie gerade geredet haben. Als Kind habe ich das auch immer mit VHS-Kassetten gemacht.
Ja, natürlich.
Du auch?
Sicher. Und da, weiß nicht, ob das Papa oder Mama war, wurscht, immer die Pumuckl-Folgen aufgenommen. Und die DuckTales.
Echt?
DuckTales.
DuckTales habe ich auch gern geschaut, muss ich sagen. Aber hast du so eine alte oder auch neue Lieblingskrimi-Fernsehserie?
Boah, alte oder neue Lieblingskrimi. Ja, ich war so, ich habe urgern Columbo geschaut.
Wirklich?
Ja, voll. Ich war so, es hat so eine Zeit gegeben, also war ja noch extrem jung, also ich würde irgendwie sagen so Anfang Gym. Das hat irgendwie bei Besuchen bei Oma und Opa angefangen, da habe ich immer Columbo geschaut. Und dann habe ich auch Columbo geschaut.
Mir hat Columbo auch immer gefallen, aber er war mir zeitweise zu langatmig.
Magnum habe ich geschaut.
Ja gut, das habe ich auch. Magnum. War das der mit dem Schnauzer?
Ja, genau. Ja. Und mit der Richie Privatdetektiv, auch mit so einem exzentrischen Butler.
Batman?
Nein, Magnum hat auch einen Butler gehabt.
Ach so?
Ja, der war wirklich? Ja super rich.
Das kann ich mich
so
nicht
Playboy.
Erinnern. Ja, das kann ich mich erinnern. Ja. Das wiederum schon, weil diese offenen Hemden.
Ja, genau. Was hat es sonst so? Aber das ist ja jetzt alles nicht so krimi-mäßig. Was hat es denn noch krimi-mäßiges gegeben?
Also ich sag dir mal meins.
Ja, heraus.
Bei mir war es, Mord ist ihr Hobby.
Ah ja, na, so cool, habe ich mit der Mama ganz oft geschaut.
Ich auch, ich habe das ja geliebt. Ja, also die Jessica Fletcher war für mich ein Role Model, glaube ich.
Na voll, 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 voll.
Und das Intro allein fand ich immer schon so geil.
Mit der Schreibmaschine, ja, das passt ja gut zu dir. Das könnte dein Intro sein.
Ja, tatsächlich habe ich mir eh gedacht, also oft als Kind, dass das eigentlich so, so habe ich mir mein Leben vorgestellt. So in einem kleinen Städtchen mysteriöse Verbrechen lösen.
Hast du die Miss Marple-Geschichten angeschaut?
Selten, tatsächlich. Gut. War mir bekannt, aber ich habe sie selten gesehen.
Auch sehr gut. Ja, da gibt es schon ein paar Banger.
Voll. Und jetzt, wo ich eigentlich so drüber nachdenke, ist mein Alltag gar nicht so weit weg vom Mord, ist ja Hobby. Wenn ich da so meine Fälle recherchiere und ich wohne auch in einem Städtchen, es ist kein Neuburg und nicht irgendeine Küstenstadt in Maine, okay, aber fair enough. Und meine Schreibmaschine ist halt mein Laptop.
Ja.
Aber so ähnlich, ich bin eigentlich die moderne Jessica Fletcher. So würde ich mich gerne sehen. Also wenn ich mal sterbe, würde ich gerne, dass die Leute mich so in Erinnerung haben, er war so die moderne Jessica Fletcher. So. Aber jetzt reisen wir gemeinsam zurück ins alte England und in eine Geschichte, die eine Art paranormale Interpretation von diesen beiden sehr realen Fällen ist.
Mhm.
Wie immer nach der Erzählung gehen wir auf alle Fakten ein. Also da werden wir dann wirklich uns nur mit den harten Fakten beschäftigen und nicht mit meiner Fantasie sozusagen. Und wir sehen uns eben diese beiden Mordfälle genauer an. Wir beleuchten die historischen Kontexte, auch juristische Details. Und uns auch die weltlichen und paranormalen Theorien anschauen, die sich so über die Jahrzehnte darum gebildet haben. Aber vorher? Vorher ist der Tommy eine Banane. Und währenddessen, damit ihr das nicht hören müsst, gibt's die Triggerwarnung. Hier ist sie. Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt paranormale Phänomene und Horrorgeschichten, die potenziell beängstigend, verstörend oder traumatisch sein können. Den Notruf der österreichischen Telefonseelsorge findet ihr in den Shownotes. Wir sind zurück und bevor es jetzt losgeht, möchten wir noch die liebe Evelyn P. aus Deutschland grüßen.
Evelyn Beste.
Die uns nämlich mit einem Poltergeist-Paket auf Steady unterstützt. Also von Herzen echt vielen, vielen lieben Dank, Evelyn. Das hilft uns natürlich sehr. Und bedeutet uns die Welt eigentlich, weil dass du diesen Podcast und die Arbeit dahinter offensichtlich so wertschätzt, das ist für uns einfach wirklich so toll zu sehen. Und
Evelyn, du hast einen Spezialplatz in meinem Herzen. Wer denn noch haben will, ihr wisst, was zu tun ist.
Genau, schaut's auf Steady vorbei. Also Evelyn, ich hoffe, dir gefällt die heutige Episode ganz besonders. Los geht's. Erdington, England, 1817. Abraham Thornton wollte nicht nach Hause, doch der Tanz war vorbei und die Musik verklungen. Sein Blut aber war in Wallung vom Alkohol, genau wie seine körperliche Lust. Er war im Tyburn House Inn gewesen, eine Gaststätte, die an Feiertagen zu einem Ort voller Lachen, Musik und der Hoffnung auf neue Liebschaften wurde. Dort hatte er sie kennengelernt, Mary Ashford. Sie hatte ihr dunkelblondes, fast kupferfarbenes Haar fein säuberlich hochgesteckt. Doch die kleinen Strähnen, die sich mutwillig lösten, verliehen ihr etwas Kokettes und Anziehendes. Ihre Haut war hell, aber nicht blass. Sie leuchtete vielmehr. Ein Strahlen, das von ihrem Inneren herrühren musste. Als Abraham ihre Augen erblickten, erinnerten sie ihn an das Wasser eines Springbrunnens an einem bewölkten Frühlingstag. Sie tanzten, lachten und verließen dann gemeinsam die Gaststätte. Er hatte sie bis zu diesem Punkt begleitet. Von hier aus ging ein schmaler Weg vorbei an Feldern, Bäumen, Sträuchern und kleinen sumpfigen Tümpel. Der Weg führte zum Haus von Marys Großvater, in welchem sie heute die Nacht verbringen wollte.
Have a good night,
sie verabschiedete Abraham. Sich von Abraham und er legte sanft seine Hände um ihre Taille. Doch die Finger des Mädchens hatten sich so flüchtig wie bedauernd von seiner Schulter gelöst. Sie lächelte, drehte sich um und verschwand. Abraham sah ihr kurz nach, schlug den Kragen hoch und stapfte allein durch die Nacht. Der Himmel war wolkenverhangen, allein das Mondlicht schien fahl zwischen den Bäumen wie ein Tuch über einem toten Körper. Der Boden war weich und moorig, als würde er atmen oder warten. Er kam zu einer alten Eiche, knorrig und geschwärzt, ein Finger, der in den Himmel zeigte. Abraham trat näher. Vor langer Zeit hatte sein Vater ihm erzählt, dass die Eiche einst ein Galgenbaum gewesen sei. Ein Ort, an dem man Menschen gehängt hatte und ihre Seelen dem Wind übergab. Des Nachts erscheinen hier Geister und Teufel, hatte sein Vater immer gesagt. Abraham schüttelte den Kopf. Nur eine Erinnerung von vielen, die er vergessen wollte. Er setzte sich unter die Eiche, hörte die Zikaden und dachte wieder an Mary Ashford, ihren Duft und ihren Körper, der sich unter der Kleidung abgezeichnet hatte. Plötzlich war da ein Husten.
So viele Sehnsüchte.
Abraham zuckte erschrocken zusammen. Neben ihm stand plötzlich ein Mann. Schlank, blass und jung. Und selbst in diesem schwachen Licht konnte Abraham die makellosen Züge und helle, honigfarbene Augen erkennen. Der Fremde trug einen Seidenschal um den Hals und sein Lächeln wirkte wie eine gesprungene Maske.
Verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich spaziere nur.
Abraham schwieg, wollte aber sagen, dann spazier weiter. Jedoch tat er das nicht, denn irgendetwas an diesem Mann ließ ihn erstarren.
Du trägst einen starken Namen,
sagte der Fremde.
Thornton. Das klingt nach Macht, Dornen und Feuer. Es klingt nach Zukunft.
Der Blick des Unbekannten musterte Abraham.
Aber sieh dich an, du hast nichts. Nichts, was von Wert ist zumindest. Außer deine Seele vielleicht.
Woher kennst du, Spinner, meinen Namen? Der geheimnisvolle junge Mann sah ihn stumm an. Abraham stand auf, wollte sich abwenden und gerade gehen, doch da sagte der Unbekannte.
Was wäre, wenn du all das hättest? Einen Namen, der etwas bedeutet. Macht, Reichtum, Sicherheit und straffreie Hände.
Ich habe aber nichts getan, sagte Abraham verwirrt. Der Fremde lächelte wie jemand, der schon viele Male genau diesen Satz gehört hatte.
Noch nicht. Und vielleicht wirst du es auch nie, aber du weißt, wie es sich anfühlt zu verlieren. Und du möchtest, dass sich das ändert.
Wer bist du? Fragte Abraham heiser.
Ich habe viele Namen und keiner ist von Bedeutung. Jedoch biete ich dir eine bedeutsame Gelegenheit, eine einmalige Gelegenheit.
Der Unbekannte trat näher. Kein Geräusch bei seinen Schritten, kein Rascheln, kein Knacken.
Ich biete dir einen einfachen Handel. In 20 Jahren deine Seele und heute eine andere.
Welche andere Seele? Flüsterte Abraham.
Eine Randseele, geboren am 31. Dezember. Sie sind selten, weißt du? Sie kommen an der Grenze der Zeit auf diese Welt. Das alte Jahr stirbt, das neue atmet noch nicht. Sie sind offen, hell, voller Potenzial. Und ich brauche sie heute noch, am 27. Mai. Sie ist nah, ich spüre sie. Du hast sie heute sogar schon berührt,
sagte die Gestalt. Mary war alles, was Abraham gedankenverloren sagte. Der Fremde nickte stumm. Ein Teil von Abraham wollte einfach gehen, versuchte sich einzureden, dass dieser Unbekannte nur ein Verrückter war. Doch tief in seinem Inneren spürte er, dass diese Gestalt, was immer sie war, die Wahrheit sagte und äußerst real war. »Ich muss sie also töten?« stammelte Abraham.
Oh nein, du musst überhaupt nichts tun. Aber du wirst, weil es immer so kommt, weil es vielleicht so kommen muss,
antwortete der Fremde. Abraham überlegte und murmelte. Reichtum, Macht, Sicherheit, straffreie Hände. Dann sagte er, aber woher weiß ich, dass du dein Wort hältst? Der seltsame Mann lachte.
Du weißt es. Du wusstest es, als ich es dir zum ersten Mal angeboten habe. Als alle Zikaden verstummt sind und die Zeit selbst stehen geblieben ist.
Abraham hörte sich um. Es war völlig still. Und dann nickte er. Die Gestalt ließ eine silberne Taschenuhr in Abrahams Hand gleiten.
Wenn du zustimmst, halte die Uhr in der linken Hand und sag, ich nehme an.
Abraham sah auf die Zeiger. Sie waren stehen geblieben. Er wollte es. Er hatte es satt. Alles war schwer. Und selten hatte dieses Leben ihm das gegeben, was er seiner Meinung nach verdient hatte. Jetzt war es Zeit, es sich zu nehmen. Einfach alles. Ich nehme an, sagte Abraham. Die Uhr begann augenblicklich wieder zu ticken. Ein Windstoß fuhr durch die Eiche, eine Krähe krächzte und die Gestalt flüsterte.
Wenn die Taschenuhr das nächste Mal stehen bleibt, komme ich wieder und hole mir deine Seele.
Dann löste die Gestalt sich auf. Zurück blieb Abraham mit einer silbernen Uhr in seiner Hand und einem grausamen Entschluss in seinem Herzen. Einige Stunden später. Ein blasses, zerrissenes Kleid ruhte im Matsch. Ein 20-jähriges Mädchen lag leblos in einer kleinen, mit Wasser gefüllten Grube. Blaue Flecken übersäten ihre Arme. Niemand würde sie je wieder atmen oder lachen hören. Jedoch würde man Mary Ashford schon bald finden. Sehr bald. August 1817. Warme Sommerluft wehte vor dem Gericht, doch im Inneren war es eisig. Das Gemurmel verstummte, als Abraham Thornton vortrat. Er wirkte jung, kräftig und stolz. Er hatte keinen Blick für das Publikum, war furchtlos. Die Schwester von Mary Ashford schluchzte. Der Bruder starrte ihn an wie einen Dämon. Das Gericht las die Anklage. Mord an Mary Ashford, geschehen am 27. Mai 1817. Eine 20-jährige Frau, gefunden in einem Schlammteich, vergewaltigt, zerschunden und den Kopf unter Wasser gedrückt, bis sie schließlich ertrank. Alle Spuren deuteten auf Abraham. Er war der Letzte, der sie lebend gesehen hatte. Es gab Zeugenaussagen und einen Verdacht, aber kein direktes Beweismaterial. Abraham gab zu, Geschlechtsverkehr mit Mary gehabt zu haben. Einvernehmlich, versteht sich. Doch mehr auch nicht. Das Gericht war also im Begriff, Abraham Thornton freizusprechen.
No.
Doch Marys Bruder brach plötzlich sein Schweigen, forderte unter Tränen eine neue Verhandlung. Er war überzeugt, dass Abraham schuldig war. Das Gericht blickte in seine Augen und stimmte überraschend zu. Aber in der letzten Reihe des Zuschauerraums saß ein junger Mann, den keiner zu bemerken schien. Ein grüner Seidenschal um seinen Hals und bereit, seinen Teil zu erfüllen. Seine Augen blitzten, bernsteinfarben wie Honig. Er flüsterte direkt in Abrahams Kopf, sickernd wie Wasser durch Erde. Kaum hatte Abraham die Worte in seinen Gedanken gehört, berief er sich auf ein altes Recht, so alt, dass es Staub atmete. Kampf um Gottes Urteil. Es war ein Relikt aus mittelalterlicher Rechtsprechung, aber formal noch gültig. Er forderte Marys Bruder zum Kampf auf. Sollte Abraham siegen, war er frei, sogar mit göttlichem Segen. Wenn nicht, würde er gehängt werden. Das Publikum hielt erstaunt den Atem an. Der Bruder zögerte, zitterte und lehnte schließlich ab. Abraham Thornton verließ also den Gerichtssaal als freier Mann. Doch wie man glaubte, nicht als Unschuldiger. Alles, was Abraham danach geschah, roch nach Sünde, schmeckte aber nach Gold und Honig. Er ging nach Amerika, gewann, spekulierte und was auch immer er anfasste, wurde zu Besitz, Einfluss und Macht. Frauen flüsterten über seine Unverschämtheit und anziehende Arroganz. Männer hingegen tuschelten über seine Verbindungen. Abraham schien nicht länger gebunden an die Regeln dieser Welt. Keine Strafe und kein Verlust ereilte ihn. Es war, als ob ihm etwas Unsichtbares den Weg ebnete. Türen, die sich für andere schlossen, standen ihm offen. Verträge, die bei anderen scheiterten, unterzeichnete er mit einem Lächeln. 20 Jahre vergingen und auf einmal blieb die silberne Taschenuhr am Nachtkästchen plötzlich stehen. Eine Stille, schwer wie Samt, legte sich über das prunkvolle Haus. Abraham wachte sofort auf. Sein Atem wurde flacher. Schweißgebadet richtete er sich auf. Und da war er. Im Türrahmen stand der Fremde. Unverändert. Keinen Tag älter.
Es ist Zeit, Abraham. Du hast viel genommen. Sehr viel. Jetzt wird es Zeit zu geben.
Abraham wollte aufstehen, doch sein Körper gehorchte ihm nicht. Er wollte etwas sagen, doch seine Stimme blieb stumm. Der Unbekannte mit den leuchtenden Augen trat näher. Er roch nach Lavendel, Eisen und nach Staub aus alten Gräbern.
Du hast es vergessen, nicht wahr? Sie alle vergessen es. Den anderen Teil des Vertrags, deine Seele. Nach all den Jahren dachtest du, es wäre alles Einbildung gewesen. Habe ich recht? Du glaubtest, all deine Erfolge seien wirklich dein Verdienst gewesen, oder?
Abraham weinte. Er war ein Mann, der vergessen hatte, was Angst war. Doch jetzt erinnerte er sich. Er erinnerte sich an alles. Plötzlich überrollten ungeahnte Schmerzen seinen Körper. Er spürte jedes Leid, das er je einem anderen zugefügt hatte. Dreifach so stark und doppelt so oft. Er fühlte, wie seine Seele zerrissen wurde, wie ein Stück Fleisch von einer hungrigen Hyäne. Und auf einmal war er fort. Kein Leichnam wurde je gefunden, nur ein leerer Raum, ein zerknülltes Laken, ein Fenster, das offen stand, und ein Gerücht, das in der Familie blieb. Erdington, England, 26. Mai 1974. Die Eiche stand wie ein Schattenriss im Regen. Nasse, schwarze Wolken hingen über dem Park. Nur ein einzelner junger Mann saß dort auf der Bank, zusammengesunken und die Hände in den Taschen vergraben. Michael Ian Thornton. Er zog sich öfters hier zurück. Nicht, weil er diesen Ort mochte, sondern weil er ihn kannte. Als Kind hatte er hier gespielt, als Jugendlicher sich hier betrunken und nun als Erwachsener fühlte er sich vom Leben betrogen. In seinen Gedanken kreisten die Ängste und unerfüllten Wünsche wie die hungrigen Krähen in der Luft. Die Thorntons hatten einst Land besessen, Fabriken und Einfluss. Aber alles hatte sich mit dem Verschwinden seines Urgroßvaters Abraham Thornton aufgelöst. So hatten es ihm seine Eltern und Großeltern zumindest immer erzählt. Von klein auf sagten sie ihm, er würde den alten Glanz der Familie zurückholen. Und jetzt war der einzige Nachkomme nichts weiter als ein müder Betreuer in einem Kinderheim. Mit zu vielen Arbeitsstunden, zu wenig Geld, zu viel Lärm und zu wenig Sinn. Der Regen prasselte auf die Erde. Doch dann verstummte er. Ein eisiger Windhauch und die Tropfen standen plötzlich still in der Luft. Die Zeit war stehen geblieben. Michael blinzelte und da war er. Neben ihm bei der Eiche stand ein Mann. Die dunklen Haare fielen ihm glatt über die Stirn, sein Gesicht makellos, wie eine Statue aus Elfenbein. Der Fremde trug einen dunklen Mantel mit einem grünen Seidenschal und kein Tropfen schien ihn zu berühren.
»Diese Eiche kennt deinen Namen, Thornton. Ein Name, der einst brannte wie eine Fackel. Heute jedoch ist sie nur noch eine Glut. Aber das kann sich ändern.«
Die Stimme war seidenweich, aber durchdringend. Der Unbekannte trat einen Schritt näher. Kein Geräusch, kein Abdruck auf der Erde.
»Ich will dir ein Angebot machen. Ich sorge dafür, dass der Name Thornton wieder etwas zählt, dass Türen aufgehen und Gesetze sich biegen.«
Michael wusste nicht, was hier vor sich ging, doch irgendetwas an diesem Unbekannten war ihm seltsam vertraut. Also fragte er neugierig: »Und du kannst mir das geben?« Der Fremde lächelte.
»Ich kann dir Macht geben, Reichtum und das, was deinem Vorfahren Abraham vor 157 Jahren zuteil wurde. Straffreiheit für all deine Taten.«
Michael wurde bleich. In seiner Familie wurde oft über Abraham gesprochen, über sein Verschwinden und das Gerücht, dass er einen Pakt mit dem Teufel hatte. »Woher weißt du von Abraham?«
»Ich vergesse nie eine Seele, die ich gesammelt habe«,
entgegnete der Unbekannte. »Also bist du der Teufel?« fragte Michael zitternd. Der geheimnisvolle junge Mann schüttelte den Kopf und lachte kurz.
»Nein, nein, der bin ich ganz bestimmt nicht. Ich bin eine Gelegenheit, eine einmalige Option mit einem Preis.«
»Und was willst du?« fragte Michael neugierig. Die Gestalt flüsterte und seine Stimme glitt wie Rauch in Michaels Ohren.
»Deine Seele in 20 Jahren und heute nach Mitternacht am 27. Mai eine Randseele.«
»Randseele?« fragte Michael verwirrt. Der Unbekannte erklärte:
»Jemand, der am 31. Dezember geboren wurde, vor 20 Jahren, die letzte Seele eines Jahres. Das Gleichgewicht verlangt es so.«
Michael lachte nervös. »Ach, du meinst, du willst, dass ich jemanden töte, der vor 20 Jahren an Silvester geboren wurde?« Der Fremde zuckte mit den Schultern.
»Ich verlange eine Seele, die nicht mehr an ihren Körper gebunden ist. Wie du das anstellst, überlasse ich dir.«
»Ich wüsste nicht mal, wie ich so jemanden finde«, meinte Michael. Der junge Mann griff in seinen Mantel und zog ein kleines Foto hervor. Barbara, Michaels Kollegin. Sie war warmherzig, klug und 20 Jahre alt. Darunter stand ihr Geburtstag, 31. Dezember 1953. Michael starrte auf das Foto. »Woher weißt du das alles?« Die Gestalt fuhr sich durch die Haare und antwortete:
»Ich weiß viel, Michael. Ich weiß zum Beispiel, dass du dich bedeutungslos fühlst, dass du den Glanz deiner Familie vermisst, den du nie kennenlernen durftest. Ich weiß, dass du Barbara magst und ich weiß, dass du zögern wirst, aber auch, dass du letztlich zustimmen wirst.«
Er ließ eine silberne Taschenuhr in Michaels Hand gleiten.
»Wenn du zustimmst, halte die Uhr in der linken Hand und sag: Ich nehme an.«
Michael sah auf die Zeiger. Sie waren stehen geblieben. Barbara hatte heute noch gelacht, ihm Kaffee gebracht und den Kindern ein Märchen vorgelesen. Er wollte es. Er hatte es satt, Alles war schwer und selten hatte dieses Leben ihm das gegeben, was er seiner Meinung nach verdient hatte. Jetzt war es Zeit, es sich zu nehmen. Einfach alles. Ich nehme an, sagte er. Die Uhr begann augenblicklich wieder zu ticken. Ein Windstoß fuhr durch die Eiche, eine Krähe krächzte und die Gestalt flüsterte.
Wenn die Taschenuhr das nächste Mal stehen bleibt, komme ich wieder und hole mir deine Seele.
Dann löste die Gestalt sich auf. Zurück blieb Michael mit einer silbernen Uhr in seiner Hand und einem grausamen Entschluss in seinem Herzen. Pipe Hayes Park, Erdington, England, Juni 1974, früher Morgen. Ein Hund schlägt an, bellt unaufhörlich. Die Besitzerin, eine ältere Dame mit strenger Miene und Wollmantel, folgt ihm über das feuchte Gras. Eine warme Brise strich durch die Bäume. Dann ein Schrei. Wenige Zeit später traf die Polizei ein. Im schlammigen Grün lag die Leiche der seit Monaten vermissten Barbara Forrest. Ihre Kleidung zerrissen und ihr Körper bleich und starr. Der Gerichtsmediziner bestätigte Anzeichen sexueller Gewalt und als Todesursache Strangulation. Auch wenn es zu dem damaligen Zeitpunkt keiner wusste, der Fundort der Leiche war fast auf den Meter genau an jener Stelle, wo Mary Ashford 157 Jahre zuvor gefunden worden war. Beide waren 20 Jahre alt gewesen, lebensfroh und von der gleichen Gemeinde. Und beide wurden in der Dunkelheit nach einem Tanz ermordet. Michael Thornton wurde als Verdächtiger genannt. Er arbeitete mit Barbara und beide kannten sich gut. Die Polizei befragte ihn und Michael gab an, in der Mordnacht bei seiner Mutter gewesen zu sein. Jedoch stellte sich heraus, dass seine Angaben nicht mit der seiner Mutter übereinstimmten. Zudem fanden die Ermittler Blutspuren an seiner Hose. Sie wurden untersucht und passten zu Barbaras Blutgruppe. Doch es gab keine Fingerabdrücke, keine Augenzeugen, nur Indizien. Einige Monate später war der Gerichtssaal voller Journalisten, Nachbarn, Bekannten und der Familie von Barbara. Und irgendwo am Rande des Saals, unter den Schatten der Säulen, saß er. Ein junger Mann mit makellosem Gesicht, einem seidenen grünen Schal und einem schiefen Lächeln. Niemand schien ihn zu bemerken, und doch war er dort. Die Beweise wurden präsentiert, die Blutspuren, das falsche Alibi und die Verbindung zu Barbara. Als die Geschworenen sich zur Beratung zurückzogen, murmelte der Unbekannte Wörter einer alten, längst vergessenen Sprache. Die Deckenlampen flackerten kurz, die Tür ging auf, und die Geschworenen kehrten zurück. Zwei Wörter ließen den Gerichtssaal verstummen. Nicht schuldig. Ein Aufschrei ging durch den Saal. Die Familie von Barbara brach in Tränen aus. Michael ließ erleichtert den Kopf sinken, als hätte er gewonnen. Aber am Rande des Saals wusste ein junger, geheimnisvoller Mann, dass er alles andere als gesiegt hatte. Er hatte schon längst verloren, auch wenn ihm das nicht bewusst war. Pipe Hayes Park, viele Jahre später. Die Wiese glitzert im Tau, Kinderfüße rennen durch das Gras, ein Hund bellt, zwei Frauen joggen lachend vorbei. Die Welt wirkt heil, und doch, wenn der Himmel sich grau färbt, wenn der Regen in dünnen Fäden fällt und das Licht der Straßenlampen nervös flackert, dann scheint die Zeit stehen zu bleiben. Und unter einer alten Eiche, die wie ein schwarzer Splitter aus dem Boden ragt, steht er. Eine Gestalt mit dunklem Haar, einem grünen Seidenschal und einem Lächeln, das einen Hauch zu schief legt. Er lehnt sich an den rissigen Stamm, streicht über das raue Holz, als würde er mit einem alten Freund sprechen.
Sie alle wollen Dinge, die sie nicht verdienen, und sie zahlen mit Dingen, die sie nicht verstehen,
sagt er zur Eiche. Doch die Eiche antwortet nicht, aber der Wind zittert in ihren Ästen.
Ich habe ihnen immer den Preis gesagt. Sie glauben, sie hätten nichts zu verlieren. Doch selbst wenn sie nichts besitzen, ist ihre Seele ein Schatz, ihr Herz mehr als Gold und ihr reines Gewissen mehr wert als jede Macht. Sie alle wollen nur einen Vorteil und immer mehr und immer schneller.
Er bleibt stehen, blickt über die Felder, wo einst Blut in den Boden sickerte.
Ich bin nicht das Böse, ich bin nur eine Gelegenheit.
Und dann verschwindet er. Ein Schatten, ein Gedanke, eine Erinnerung. Aber die Eiche bleibt und sie weiß, er wird wiederkommen. Denn irgendwo, irgendwann wird wieder jemand bereit sein, anzunehmen. Ende.
Meine Banane ist halb fertig. Irgendwann müssen wir Momente finden, wo ich es aufsnacken kann. Ich habe nichts mitgegessen.
Ja, du kannst ja dich zurücklehnen und ein bisschen weiter essen, denn ich habe eh vorweg gleich was zu sagen.
Uiuiui. Na dann, los geht's. Ich lehne mich zurück.
Weil es handelt sich ja hier um zwei True-Crime-Fälle. Aber wie man an der Geschichte gemerkt hat, war es ja doch sehr paranormal, das Ganze. Und viele Elemente, die in dieser Geschichte vorkamen, beruhen ja tatsächlich auf diesen wahren Begebenheiten und die historischen Fakten, das werden wir auch gleich sehen. Aber, wie immer das Aber die Figur des mysteriösen Unbekannten mit seinem unheimlichen Angebot ist natürlich frei erfunden. Der Unbekannte war in meiner Vorstellung mehr so eine symbolische Interpretation oder auch ein Spiegel, der so zeigt, was ohnehin schon in uns wohnt, also Gier, Neid, unerfüllte Wünsche. Und stellt so diesen Hunger dar, der so groß werden kann, dass Menschen wirklich bereit sind, grausame Dinge zu tun. Ich glaube, das wollte ich eigentlich irgendwie damit ausdrücken. Und ebenfalls sehr wichtig, es ist nicht bestätigt, dass eine Verwandtschaft zwischen Abraham und Michael Thornton besteht. Und ganz wichtig, bis heute gilt die Unschuldsvermutung für die beiden. Und wie du vielleicht bemerkt hast, habe ich mich jetzt deshalb auch weniger auf die brutalen Morde der Opfer konzentriert, sondern einfach wirklich versucht, eine Erklärung zu finden für diese absurde Verbindung oder für diese krasse Wiederholung.
Aber sie tragen schon den gleichen Nachnamen, also das stimmt schon.
Das stimmt, ja. Also auch das stimmt. Wir werden wie gesagt, wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch, was wirklich war.
Du kleiner Detektiv machst.
Genau, jetzt geht's los, die Detektive packt eure Lupe raus.
Da fangen seine Augen immer so zum Glänzen an. Ich sehe die echt so daheim mit so einem Reißbrett, wo du dann auch tatsächlich so mit so Stecknadeln die Verbindungen und so darstellst.
Ja, so ähnlich ist das. Ich habe sogar so ein online, so ein Board. Das gibt's ja. Das ist eigentlich ursprünglich, habe ich mir das runtergeladen. Das gibt's eigentlich fürs Schreiben, dass du die Charaktere bildest.
Ah, ja.
Also eigentlich so ein Charakter. Moodboard, aber das kann man dafür auch verwenden, gut. Und ich bin jetzt in meinem Hashtag Jessica Fletcher Mode. Vielleicht wird sich dieser Hashtag noch bei uns etablieren, mal schauen, ich probiere es jetzt mal. Beginnen wir mit Mary Ashford. Es war der 26. Mai 1817. Ein milder Frühlingsabend in dem kleinen englischen Ort Erdington nahe Birmingham. Mary Ashford, welche am 31. Dezember 1796 geboren wurde und mittlerweile 20 Jahre alt war eine gut aussehende, freundliche junge Frau, die als Haushälterin und Dienerin bei ihrem Onkel arbeitete. Sie ging an jenem Tag zu dem Haus, wo ihre beste Freundin Hannah Cox arbeitete und wo sie auch einige Stunden zuvor schon war und ihr Kleid für den Ausgehabend hingebracht hat. Denn in Erdington fand ein großes Tanzfest statt, und zwar im Tyburn House Inn, also die Taverne, die auch in der Geschichte vorkommt. Hannah und Mary zogen sich um und machten sich dann auf den Weg. Jetzt kannst du schon mal Bild 1 öffnen, lieber Tommy.
Ich öffne.
Ich habe es dir per Mail geschickt. Das ist eine Illustration von Mary Ashford.
Okay, ich sehe sie. Bleistiftzeichnung, denke ich. Wie alt wird sie sein? Anfang 20?
20, genau.
20, ja. Ja,
schaut straightforward aus wie eine nette, sympathische 20-Jährige
aus der Zeit. Aus 1817.
Ja, genau. Also so Rüschenkleid, sehr, sehr weit oben zugeknöpft. Ich glaube, wie es in dieser Zeit typisch war.
Genau. Und ihre lockigen Haare, die auch in der Geschichte beschrieben worden sind. Also ja, sie wirkt sehr, sehr lieb, gut aussehend auch.
Ja.
Sehr feine Züge.
Stimmt.
Auf dem Bild zumindest. Mhm. Auf diesem Fest lernten Mary und Hannah dann zwei junge Männer kennen. Abraham Thornton, der war 24 Jahre alt, und Benjamin Carter. Abraham galt als charmant, wortgewandt und zeigte großes Interesse an Mary. Die beiden haben miteinander getanzt, gelacht und laut Hannah schien Mary auch diese Aufmerksamkeit von ihm zu genießen. Gegen Mitternacht entschied sich dann aber Mary aufzubrechen und da sie am nächsten Morgen wieder arbeiten musste, wollte sie die Nacht im Haus ihres Großvaters verbringen, weil das Haus von ihm näher an der Arbeitsstelle war, näher beim Haus von ihrem Onkel. Hannah bot an, sie zu begleiten und letztendlich haben dann die gesamte Gruppe sie begleitet. Also sie waren dann zu viert, die diese Hauptstraße, die Chester Road, entlang gegangen sind. Als sie sich dann einer Kreuzung näherten, an der sich die Wege trennten, verabschiedete sich Hannah von Mary und ging heim. Benjamin Carter entschied sich, nochmal zurück zum Fest zu gehen und blieb dann eigentlich dort auch bis zu den frühen Morgenstunden. Abraham begleitete Mary. Um 4 Uhr morgens soll Mary dann erneut zu Hannah gekommen sein, in das Haus, wo sie arbeitete und wohnte, weil sich ja dort noch die Arbeitskleidung befand, wo sie sich ja zuvor umgezogen hat. Hannah wurde wach und redete mit Mary. Und laut Hannah war Mary ruhig und gut gelaunt. Sie erzählte, sie hätte Zeit mit Abraham verbracht. Was immer das bedeutet. Kurz nach 4 Uhr verließ Mary dann das Haus. Das konnten auch angeblich mehrere Zeugen bestätigen, die sie auf der Straße gesehen haben. Und um 6.30 Uhr stieß dann ein Arbeiter namens George Jackson bei einer mit Wasser gefüllten Grube auf ein Bündel mit Kleidung, einen Hut und Schuhe. Er alarmierte sofort die Einheimischen und schnell wurde die Leiche von Mary Ashford mit Blutergüssen an den Armen gefunden. Diese Blutergüsse an den Armen.
Im Festhalten oder wie?
Die Blutergüsse auf den Armen, genau, werden auch als so Abwehrverletzungen gedeutet.
Ah, okay.
Es stellte sich heraus, dass sie vor ihrem Tod vergewaltigt worden war und ihr Kopf vermutlich unter Wasser gedrückt wurde, bis sie ertrank. Die offizielle Todesursache war Ertrinken. In der Nähe im Schlamm wurden auch Fußspuren gefunden, und zwar von einem Mann und einer Frau. Die von der Frau war wahrscheinlich Mary. So, öffne jetzt Bild 2 bitte.
Habe ich.
Auch hier siehst du wieder eine Zeichnung von damals und das zeigt den Fundort, wo man Mary Ashfords Leiche gefunden hat.
Mhm. Ja, sehr pittoreske Zeichnung grundsätzlich von so einem, keine Ahnung, urlieben Waldweg eigentlich.
Mhm.
Ja.
Und interessant ist, das war ja noch gar nicht dieser Pipe Hayes Park. Damals war das ja einfach nur ein Feldweg.
Mhm.
Um 8 Uhr, eineinhalb Stunden später, wurde dann schon Abraham Thornton festgenommen. Er hat dann auch eine Aussage gleich gemacht, wo er zugegeben hat, dass er Mary begleitet hat nach dem Fest und dass sie geredet und gelacht hätten und dann schließlich in einem Feld Geschlechtsverkehr gehabt hätten. Einvernehmlich, behauptete er zumindest. Danach habe er sie zu Hannahs Arbeitsstelle begleitet und vor dem Haus auf sie gewartet. Und als sie länger nicht rauskam, ist er dann weggegangen. So seine Aussage. Jetzt kannst du auch gleich Bild 3 öffnen. Da siehst du mal ein Bild von Abraham.
Mhm. Wieder so ein klassischer Charakter oder klassische Darstellung eines jungen Mannes aus der Zeit. Auch wieder irgendwie so in edler Robe gekleidet. Junger Mann mit massiven Koteletten.
Ja, das stimmt. Die Haare sind immer irgendwie eigenartig. Mhm. Das war es dann eigentlich sozusagen mal für längere Zeit nach dieser Aussage. Da sind dann 1-2 Monate vergangen. Und dann kam es zum Prozess. Und im August wurde dann tatsächlich Abraham des Mordes angeklagt. Aber, wie du auch aus der Geschichte weißt, ist der Prozess ja nicht so gelaufen, wie sich das die Familie von Mary vermutlich erhofft hatte.
Mhm. Gut, aber schlussendlich haben halt da wirklich massive Beweise gefehlt.
Ganz richtig, ja. Also das war einfach so.
Also es waren Indizien, aber...
Richtig, es waren alles Indizien. Mhm. Man konnte auf der Straße, bei den Zeugenaussagen hat ja auch niemand Abraham gesehen, also da war sie ja allein um 4 Uhr morgens. Mhm. Auf der anderen Seite, das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, es wird gesagt, dass es kurz nach 4 war, wo sie rauskam. Also es hat nicht so lange gedauert anscheinend. Was der Abraham gesagt hat, es hat so lange gedauert und drum ist er einfach weggegangen, weiß ich nicht. Aber ja, Zeit ist ja halt auch subjektive Wahrnehmung. Wer weiß, wie viel Zeit da wirklich...
Du hast kein Handy gehabt, um die abzulenken.
Richtig, also wer weiß, ob das kurz nach 4 kann ja alles bedeuten. Mhm. Jedenfalls beim Prozess hat dann die Verteidigung plötzlich ein Alibi vorgelegt, auch noch. Nämlich ein Zeuge hat dann behauptet, Abraham gesehen zu haben, wie er nach der Verabschiedung von Hannahs Arbeitsstelle direkt nach Hause gegangen sei. Ja, und somit waren dann eigentlich alle Indizien auch noch ausgehebelt, richtig. Dazu muss man aber sagen, dass ich oft gelesen habe, dass behauptet wird, dass Abraham damals gute Beziehungen hatte in diesem Ort und die vielleicht spielen hat lassen, weil es ist schon eigenartig, dass dieser Zeuge erst zum Prozess Monate später aufgetaucht ist. Ich meine, manchmal kann das in den Ermittlungsarbeiten wahrscheinlich auch so passieren, aber das ist so ein Hinweis, dass das vielleicht nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Wie du richtig sagst, aufgrund mangelnder Beweise und des vermeintlichen Alibis ist Abraham dann freigesprochen worden. Marys Bruder, der anwesend war, war jedoch überzeugt, dass er schuldig war und forderte sofort einen neuen Prozess. Was das Gericht sogar, genau wie in der Geschichte, beinahe bewilligte, aber Abraham zog überraschend ein altes Gesetz aus dem Mittelalter hervor.
Das Duell.
Richtig, ebenfalls wie in der Geschichte, das sogenannte Trial by Combat. Es ist eben das Recht auf ein Gottesurteil. Das bedeutet, man fordert den Ankläger, also in dem Fall den Bruder, zum Zweikampf heraus. Die Regeln sind recht einfach, denn wenn er den Kampf gewinnt, ist er freigesprochen und geht mit Gottes Segen. Und wenn er verliert, sollte er dann noch leben, wird er gehängt. Marys Bruder lehnte den Kampf ab und das führte dazu, dass Abraham rechtlich gesehen unschuldig war und den Gerichtssaal als freier Mann verließ. Aber in den Zeitungen ist so rüber, also es wird so dargestellt, als wäre die Öffentlichkeit damals doch sehr empört gewesen. Später verließ Abraham England und wanderte in die USA aus, wo er dann spurlos verschwand. Also du siehst, schon bis hierher deckt sich...
Auch wirklich tatsächlich nach 20 Jahren?
Oder? Nein, das natürlich nicht. Das ist von mir erfunden. Aber du siehst, grundsätzlich ist der Ablauf schon so wie in meiner Geschichte. Hast du da schon so ein paar erste Gedanken, die du teilen möchtest oder die du dich fragst?
Naja, wie immer schwierig in so einem Fall, weil Emotionen halt natürlich extrem da sind, wenn eine junge Frau auf so bestialische Art und Weise getötet wird, ist also die Situation stelle ich mir auch furchtbar vor und du willst natürlich auch einen Schuldigen haben, ist eh klar. Und er war halt auch sehr aufgelegt, sage ich jetzt einmal. Die haben noch dazu Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Aber es ist halt super, super schwierig. Also da will ich auch nicht in der Haut eines Richters oder einer Richterin stecken, die das dann entscheiden muss.
Gerade in der damaligen Zeit.
Noch dazu in der damaligen Zeit. Also das einmal die Gedanken dazu, dass das natürlich an sich schon mal eine furchtbare Situation war. Dann badass dieses Gesetz des Zweikampfs. Auch spannend, dass der Bruder verneint. Natürlich, du musst schon arg committed sein, wenn du dann zu einem Todeskampf eingehst. Wobei, wenn ich, also das ist jetzt wirklich Mutmaßungen und ich überschreite jetzt 17 Grenzen, aber wenn ich mir sicher bin, dass er es gewesen ist, aber sowas lasse ich mir auf den Kampf ein. Aber wie gesagt, das ist jetzt aus der absoluten Neutralität da sitzen mit einer Tasse Tee gesprochen, also in absoluter Gemütlichkeit. Wenn es dann wirklich so ist, schaut es natürlich wieder ganz anders aus. Aber ja, meine ersten Gedanken dazu.
Gebe ich dir recht, sind auch super Gedanken. Und ich muss sagen, man weiß ja auch nichts von der Statur des Bruders oder von Abraham. Das ist eben das Problem. Gleich. Keine Ahnung, wie der wirkt, ob du dann schon so das Gefühl hast, ich kann...
Der Abraham schaut jetzt schon besiegbar aus.
Auf dieser also Illustration.
In Abraham würde ich mir zutrauen. In Abraham hau
ich
nieder.
Ja, tatsächlich würde ich dir auch den Abraham zutrauen. Ja, also das muss ich gestehen.
Den hau ich nieder.
Also ich hoffe, sollte es bei mir zu so einem Fall kommen, dass du dann das durchziehst.
Den ja, Zweikampf. Aber massiv ziehe ich den durch bei dir.
Der zweite Gedanke mit diesem Gesetz, das zeigt für mich ja schon so ein bisschen, dass sich da jemand sehr gut vorbereitet hat auf diesen Fall. Also das spricht ein bisschen, ich meine, auf der anderen Seite, es geht um dein Leben. Wahrscheinlich, selbst wenn du unschuldig bist, bereitest du dich gut vor, okay. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht genau, dass du so ein mittelalterliches Gesetz, von dem, so wie es dargestellt wird zumindest, wirklich schon lange niemand mehr was gewusst hat. Da hat schon jemand sich sehr, sehr gut vorbereitet und aus der Position, sage ich mal, des Schuldigen gearbeitet. So kommt es mir zumindest vor, aber das ist halt auch reine Interpretation. Dann springen wir 157 Jahre in die Zukunft zum Fall Barbara Forrest in 1974. Es ist ebenfalls der 26. Mai und eine weitere junge Frau wird am nächsten Morgen, am 27. Mai, tot aufgefunden. Ebenfalls ist ihr Geburtstag der 31. Dezember. Barbara galt als eine junge Frau, die mit ihrer Familie in Erdington lebte und sie arbeitete als Angestellte in einem Heim für schwerbehinderte Kinder, wo sie sich, so heißt es zumindest, mit großer Hingabe um die ihr anvertrauten Schützlinge kümmerte. Die 20-Jährige galt als liebevoll, zuverlässig und gutherzig. Öffne jetzt bitte Bild 4. Das ist ein Foto von Barbara.
Okay, Barbara Forrest. Let me look. Ja, tatsächlich auf eine besondere Art und Weise vergleichbar, weil auch sehr feine Züge, sehr klares Gesicht, junge, attraktive, dunkelhaarige Frau.
Mhm. Absolut.
Wie alt ist sie?
20.
Auch 20.
Mhm. Aber beginnen wir am Anfang. Also am Abend des 26. Mai 1974 macht sich Barbara mit ihrem Lebenspartner Simon Belcher auf dem Weg zu einer Feier. Die beiden verbrachten den Abend gemeinsam, tanzten, tranken einige Gläser und amüsierten sich. Also auch sehr ähnlich der Beginn der Geschichte. Gegen 1 Uhr morgens verabschiedete sich das Paar dann voneinander bei einer Bushaltestelle. Und das war auch das letzte Mal, dass ihr Partner Barbara lebend sah. Sie ist dann verschwunden gewesen und die Polizei durchkämmte tagelang die Umgebung, bis dann erst am 4. Juni 1974, also deutlich später als Mary Ashford wurde sie gefunden, ein Spaziergänger in einem abgelegenen Teil des Pipe Hayes Parks auf eine schlammige Grube stieß, wo man die Leiche von Barbara Forrest fand. Und das nochmal krasse ist, auch das war nur wenige Meter entfernt von jenem Ort, an dem man 157 Jahre zuvor Mary Ashford gefunden hat. Mittlerweile war dieses Gebiet eben ein Park.
Mhm. Aber immer noch mit einem Moor?
Ja, also diese so Tümpel.
Okay.
Genau. Ebenfalls krass, auch Barbara war halb im Wasser versunken gewesen. Ihre Kleidung war zerrissen. Auch ihr Körper wies Spuren eines gewaltsamen Kampfes auf. Und ebenfalls gab es klare Hinweise auf sexuelle Gewalt, bevor sie erdrosselt wurde. Also in ihrem Fall war es nicht ertrinken, sondern erdrosseln. Aber prinzipiell wirklich sehr, sehr ähnlich alles. Mhm. Du kannst jetzt auch Bild 5 öffnen. Da siehst du die Fundstelle, wo man Barbaras Leiche fand. Sind noch einige Detectives und so am Bild.
Ah oh ja, sehe ich, genau. Also irgendwie vier Detectives, die augenscheinlich gerade eben am Fundort sind und Beweise sichern.
Mhm. Die Polizei hat dann sofort natürlich die Ermittlungen aufgenommen und schnell fiel ihr Verdacht auf einen Mann namens Michael Ian Thornton. Also genau der gleiche Nachname wie bei Mary Ashford. Das war ein Arbeitskollege von Barbara in den Mid-30ern, also genau wie in der Geschichte auch hier, der auf der Chester Road wohnte. Ich meine, das ist jetzt nicht so, aber ich finde es irgendwie spannend, weil das war ja auch irgendwie diese Straße, wo Mary Ashford damals das letzte Mal, genau. Also das ist immer so viel, auf der anderen Seite ist es ein kleiner Ort. Also wahrscheinlich leben viele auf der Hauptstraße. Das ist,
aber ich verstehe die Verbindung.
Nachdem die Behörde dann Michael verdächtigt hat, hat sie sogar Blutflecken auf seiner Hose gefunden, die zu Barbaras Blutgruppe passten. Wir erinnern uns, zu der Zeit gab es noch keine DNA-Analyse. Mhm. Genau. Also sie konnten nur feststellen, dass die Blutgruppe passt.
Aber war es eine Sei-Blutgruppe oder war es eine fremde Blutgruppe?
Na, von der Barbara.
Naja, schon, aber hat er dieselbe Blutgruppe
gehabt? Ah, das kommt nicht raus.
Ach so, okay.
Das kommt nicht raus. Es wird nur gesagt, dass es die gleiche
wie von Barbara. War das erklärt irgendwie? Weiß man das?
Was erklärt?
Na, wie, wo das Blut herkommt?
Nein, nur, dass sie es gefunden haben. Also tatsächlich steht, das liest man immer nur, es wurde gefunden und es passte zur Blutgruppe von Barbara. Mhm. Mehr steht da gar nicht. Und sie deckten dann ein falsches Alibi von Michael auf. Nämlich er hat behauptet, er war bei seiner Mutter, hat sich aber dann als falsch herausgestellt. Die Polizei nahm dann Michael fest und klagte ihn wegen Mordes an. Was auch sehr deutlich wird, wenn man darüber recherchiert, die Polizei war sich sehr sicher, dass Michael der Täter war. Aber, genau wie 157 Jahre davor, alles reine Indizien. Und es hat nicht ausgereicht, damit er verurteilt wird. Ja, und damit endete der Fall Barbara Forrest.
Krass.
Aber du siehst, es sind wirklich viele schaurige Parallelen hier zu finden.
Ja, na voll, es ist wild, weil sehr ähnliche Fälle, sehr ähnliche Konstellationen und am Ende der Freispruch.
Mhm, genau, also und die Grundstoryline, sage ich mal, ist dieselbe komplett. Mhm. Das Einzige, was mit Michael danach war, das konnte ich nicht finden. Mhm. Also ich weiß nicht, ob der dann weggezogen ist oder ob der noch lebt oder das weiß man nicht.
Ja, die Chancen stehen gut, dass der noch lebt.
Ja, absolut. Wir kommen dann, also ganz zum Schluss, gibt es sogar noch für 2012 ein Update sozusagen, schon ein kleiner Teaser. Aber beschäftigen wir uns jetzt mal mit den Theorien dazu. Und wir fangen natürlich für dich extra, Tommy, mit den rationalen Erklärungen zu dem Ganzen an, bevor wir uns da in den Paranormalen verlieren. Theorie 1, der Zufall. Die wohl naheliegendste Erklärung, dass es sich einfach um eine extrem seltene, aber dennoch mögliche Verkettung von Zufällen handelt.
Naja gut, was sind die Kriterien? Es ist das Geburtsdatum der Opfer.
Ja, gut, fangen wir, ich liebe dein analytisches Hirn, weil genauso habe ich es aufgebaut. Ich wollte jetzt gerade nochmal, gehen wir alle parallel praktisch zusammengefasst
durch. Na, schau mal, ob ich es zusammenbringe.
Ich habe dir sogar die Wahrscheinlichkeiten für all das ausgerechnet. Oh. Also wir arbeiten heute sogar wirklich mit
Mathematik. Wie viele Einwohner hat der Ort?
Das ist das einzige Parameter, den ich nicht dabei habe. Gut, Tommy, gute Dings.
Na, warte mal. Wir sind ja super digital.
Wir sind ja super digital.
Also wie ist der Ort noch schnell?
Erdington.
Erdington?
Erdington, geschrieben mit E.
Erdington.
England.
England. So, mein lieber Herr Gesangsverein. Ein Vorort von Birmingham in der Grafschaft bla bla bla, interessiert mich nicht. Einwohner. 22.828. Ich weiß, das ist jetzt absolut, also ich mache mal 23. Naja, da hat es weniger, sagen wir, obwohl industrielle Revolution. Bla
bla bla. 70, ja, wir müssen ja von beiden nehmen eigentlich. Keine Ahnung, wie es 1817 war und wie es dann 1974 war.
Ja, okay, ich sage jetzt einfach mal vor Ort, der war, weiß nicht, ich nehme jetzt mal 20.000 der Einfachheit halber. Ich weiß, das ist eine Milchmädchenrechnung, weil es gibt ja, das ist ja keine Gleichverteilung, wie die Geburtstage sich verteilen. Aber wir haben 54 im Schnitt, das ist echt eine dumme Rechnung irgendwie, aber im Schnitt haben, nicht im Schnitt, 54 Leute haben am 31. Dezember Geburtstag.
Mhm.
Jetzt dividieren wir das nochmal durch zwei, weil es ja nur um Frauen geht.
Ach so, ja.
Mhm. Das heißt, es gibt 27 Frauen, waren beide 20?
Ja.
Ja, jetzt wird es geschissen, weil jetzt müssen wir eigentlich noch, wie rechnet man das? Naja, durchschnittliche Lebenserwartung, zack. Eigentlich haben nur 0,3 Frauen in diesem Vorort am 31. Dezember Geburtstag, die 20 Jahre alt sind.
Ich sag dir jetzt mal, wie ich es aufgebaut habe. Ich habe das die einzelnen Parallelen gemacht und dann eine allgemeine, also alles zusammengefasst gemacht, nicht so auf einzeln. Mal schauen, ob dich das sozusagen auch abholt. Aber das war jetzt schon gut.
Gut, das heißt, wir haben praktisch das Geburtsdatum.
Genau, wir haben beide Frauen hatten am 31. Dezember Geburtstag und waren 20 Jahre alt.
Genau.
Beide wurden in den frühen Morgenstunden vom 27. Mai ermordet. Beide Morde ereigneten sich in Erdington, Birmingham. Beide Opfer wurden sexuell missbraucht und fast an derselben Stelle im Pipe Hayes Park, der wie gesagt 1817 noch keiner war, gefunden. Ertränkt die eine und stranguliert die andere.
Stimmt.
Also das ist nicht gleich. Beide waren vor ihrem Tod tanzen gewesen. Auch das ist ein... Gut, aber ich habe es reingenommen.
Ja.
Beide hatten einen Verdächtigen mit dem Nachnamen Thornton, der freigesprochen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass all diese Faktoren zufällig zusammenkommen, beträgt etwa 1 zu 7,3 Billiarden.
Holy moly, das ist einmal eine Ansage.
Um die Wahrscheinlichkeit zu verdeutlichen, weil mir sagt sowas ja überhaupt nichts.
Billiarden ist eine krasse Nummer.
Deswegen habe ich noch so ein Szenario mitgebracht, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Die Chance, im Lotto 6 aus 49 zu gewinnen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, zweimal hintereinander den Jackpot zu gewinnen, liegt bei 1 zu 20 Billionen. Das bedeutet, es wäre wahrscheinlicher, dass eine Person dreimal in Folge den Jackpot im Lotto gewinnt, als dass sich alle diese Mordparallelen zufällig ergeben. Mhm. Also das ist schon krass.
Ja, das ist schon wild.
Tatsächlich war das auch dieser ausschlaggebende Punkt für mich, warum ich mich dann entschieden habe, diese Geschichte jetzt nicht so auf diese Morde zu fokussieren, sondern wirklich auf diesen Umstand und diesen Kontext. Und dann bin ich auch noch über diese Randzählen gestolpert, die am 31. Dezember geboren werden und dann was überhaupt aus. Also dann hat sich die Geschichte mehr oder weniger von selber so geschrieben und ja, so war es dann.
Ja, okay, halt mal fest, das ist ein krasser Zufall.
Krasser Zufall. Ja. Möglich, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, aber möglich, ja. Und ich muss ja dazu sagen, ich weiß, das klingt vielleicht für dich und für viele andere verrückt. Ich glaube tatsächlich, dass es solche Entitäten gibt, die solche Deals abschließen. Deswegen.
Ja, da haben wir ja schon den einen oder anderen Dämonen auch gehabt, der das liebend gern macht. Und den Teufel haben wir ja tatsächlich auch gehabt. Der
richtig, und so stelle ich mir das dann auch vor. Das
war ja ein Vertrag in Wirklichkeit. Boah, was rede ich eigentlich? So. Wirklich? Ja. Merkt man das ja auch alles, was du da so sagst.
Das ist schön. Ja, es freut mich auch besonders, dass du da wirklich nicht nur so da sitzt und dich berieseln lässt, sondern da wirklich mit drin bist. Eine zweite Theorie, die weltlich ist, sage ich einmal, ist Theorie 2, ein Nachahmungstäter. zeitlich gesehen geht sich ein Serientäter ja nicht aus.
Schwierig.
Deswegen hat man schon die Theorie aufgestellt, ob es nicht sein könnte, dass der Täter im Fall von Barbara Forrest von der Geschichte von Mary Ashford wusste und ihren Mord sozusagen kopierte. Was hältst du grundsätzlich von der Theorie?
Ja, absolut möglich. Also gibt es ja immer wieder mal so Nachahmungstäter, irgend so ein kranker Dude, also es kann schon sein, ja.
Würden dir so spontan mögliche Probleme mit dieser Theorie einfallen vielleicht?
Lass mich nachdenken. Naja, Nachahmungstäter, ich muss Thornton hassen, damit es Sinn ergibt. Und es wäre ziemlich dumm, wenn ich Thornton hasse.
Muss ja nicht mal sein. Wir können ja auch davon ausgehen, dass der eigentlich unschuldig ist und eben ein anderer das war, der nur Mary Ashford kopieren wollte. Theoretisch. Und das mit Thornton ist halt dann ein blöder Zufall, ja.
Nein, ja.
Schwierig, ja, ist echt schwierig. Jedenfalls die Probleme, die ich gefunden habe und die dann total Sinn gemacht haben, es ist eigentlich auf der Hand, aber man kommt, finde ich, nicht so leicht drauf. Der Fall Mary Ashford war ja gar nicht bekannt. Also es ist ja so lange zurück, dass eigentlich darüber gibt es keine Artikel sozusagen. Der ist ja tatsächlich erst durch diese Verbindung mit Barbara Forrest bekannt geworden. Und 1974 und auch davor war es sehr schwer, Zugang zu so alten historischen Polizeiberichten oder Archiven zu bekommen. Da hätte man schwer zufällig drauf stoßen können.
Hm. Wenn man es drauf anlegt, wahrscheinlich schon, aber schwer.
Schwer. Und wie gesagt, einige Zeit danach ist diese Verbindung aufgetaucht. Ein Nachahmungstäter gilt also aktuell als eher unwahrscheinlich. Das Einzige, was ich mir dachte oder was ich mir vorstellen könnte, wobei eben diese Verwandtschaft ja nicht einmal geklärt ist zwischen den Thorntons, muss man ja sagen, dass das vielleicht, auch wenn das so öffentlich nicht bekannt war, könnte in der Familie ja durchaus das über die, auch über 157 Jahre, irgendwie weitergegeben worden sein, diese Geschichte zumindest.
Ja.
Das wäre das Einzige, wo ich mir das irgendwie erklären könnte. Gut, das waren eigentlich schon so diese weltlichen Annahmen. Fällt dir noch eine ein, die ich vielleicht jetzt nicht genannt habe?
Nein, ich denke jetzt gerade über das Verwandtschaftsverhältnis nach, weil der erste Thornton, der ist in die USA gegangen.
Mhm.
Das heißt, das müsste dann irgendwie so der Strang eines Bruders oder einer Schwester gewesen sein.
Vermutlich, ja.
Okay.
Und der wird sicher nicht ein Einzelkind gewesen sein, nehme ich jetzt mal an.
Nein, damals in der Zeit selten.
Ja. Also das waren so die weltlichen, die ich mal jetzt herausgesucht hatte oder auf die ich gekommen bin.
Ja.
Dann Theorie 3. Wiedergeburt, Besetzung, Schicksalsbindung oder Glitch? Hier habe ich jetzt gleich mehrere paranormalen Theorien zusammengefasst in der Theorie 3. Fangen wir mal mit der Annahme der Wiedergeburt an. Man liest dann öfters natürlich, das könnte so eine Wiederholung der Geschichte sein und dass Barbara Forrest eine Art Reinkarnation von Mary Ashford war, Michael Thornton von Abraham und ja, dass sich die Geschichte hier wiederholte. Eine andere ist, dass der Geist von Abraham Michaels Körper besetzt hatte und dann seine eigene Lebensgeschichte sozusagen noch einmal durchgespielt hat, was wir ja auch schon ein bisschen hatten bei diesen anderen Spuk wie beim blutenden Haus oder so, wo gewisse Ereignisse oder Geister dazu verdammt sind, ständig das zu wiederholen. Und als dann vielleicht Michael Thornton mit gleichem Namen und so, vielleicht könnte sich hier eine Art Besetzung ergeben haben, wenn man daran glaubt natürlich. Was aber dafür spricht, ist, dass Michael ja eigentlich kein Motiv hatte. Also das kommt auch wirklich raus. Warum hätte er das tun sollen? Also da gibt es keine Verbindung, aber es gibt sehr, sehr viel Verbindung zu Mary Ashford, was ja überhaupt theoretisch keinen Sinn macht.
Mhm.
Und obwohl er Blutspuren und ein falsches Alibi und so weiter hatte, gab es einfach nie so ein klares Warum. Außerdem ist dieser Freispruch, der dann auch bei Michael war, so eine Art Echo. Weil es hat sich ja dann wirklich sozusagen
1:1 wiederholt.
1:1 wiederholt, genau. Eine andere Theorie ist die Schicksalsbindung. Die besagt, dass Seelen immer in diesen selben Kreislauf kommen. Das beruht so ein bisschen auf dieser Annahme, dass Seelen immer wieder in anderen Leben mit ähnlichen Situationen konfrontiert werden. Das kann man als Strafe sehen oder als karmische Lehre, aber im besten Fall sollte es eine Bereinigung des vorherigen Lebens sein oder vorherigen Schicksals. Sollte das der Fall gewesen sein, ist es hier natürlich schlecht ausgegangen, weil es, wie schon gesagt, komplett gleich abgelaufen ist. Interessant ist auch, dass es, wenn man sich ein bisschen da so reinliest in diese ganze, ob sich Kriminalfälle sozusagen wiederholen, Geschichte, dass es da ganz schön viel Berichte gibt. Ja, das wird halt oft auch auf diesen psychologischen Effekt, den wir ja auch schon öfters in einigen Folgen hatten, zurückgeführt, dass Menschen halt Muster und Ähnlichkeiten in Dingen sehen wollen.
Wie der Jesus im Kaffeesatz.
Richtig. Wir hatten, glaube ich, das Toastbrot das letzte Mal, aber auch im Kaffeesatz ist das möglich. eine andere Theorie.
Ich glaube, das ist vor allem natürlich in hochemotionalen Dingen nochmal viel verstärkt. Du willst ja eine Lösung finden. Du willst ja eine Erklärung für dieses unmöglich Erscheinende, ja, für dich irgendwie finden, um das auch abzulegen wahrscheinlich.
Und abzuschließen, ja, richtig. Ja. Da hast du absolut recht. Und einfach auch eben einen Sinn trotzdem, was in so einem gewaltsamen Morden, wo man eben nicht mal ein Warum erkennt am Ende. Eine Theorie, die ich noch hatte, man weiß ja nicht, es wird gesagt, dass sie ein gutes Verhältnis hatten, aber man weiß ja nicht genau, wie das wirklich war. Ich meine, sie waren Arbeitskollegen und als Arbeitskollegen kennt man sich ja im Normalfall schon gut. Aber ja, was wirklich war, wie gesagt, wird wahrscheinlich im Dunkeln bleiben. Eine andere Theorie, paranormale Theorie, die wir auch schon kennengelernt haben.
Der Glitch.
Genau, der Glitch, die wir vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt haben in unseren Nachtschatten-News. Also für alle, die das nicht gehört haben, jetzt nachhören.
Nachhören.
Genau. Und das bedeutet eben, dass eigentlich der zweite Mord 1974 ein Code ist, der sich wiederholt hat. Der wurde 1817 sozusagen schon abgespielt und ist aus Versehen wiederholt worden.
Heute jetzt zumindest nichts davon.
Tatsächlich, ich muss sagen, seit wir diese Folge hatten, ich meine, das ist jetzt auch wahrscheinlich wieder psychologisch, bin ich dem nicht mehr so abgeneigt, weil ich meine, das wäre schon irgendwie, weißt du, da hat sich das Programm einfach jetzt geirrt und dann hat es die gleichen Parameter genommen und ach, zack, haben wir dasselbe nochmal. Mhm. Aber wer weiß. Theorie 4, ein verfluchter Ort. Auch eine schon oft genannte Theorie von uns. Es könnte ja auch sein, dass der Ort selbst eine Rolle spielt, weil der war ja auch immer dasselbe. Und dieser Pipe Hayes Park, wo beide Frauen gefunden worden sind, hat sogar eine düstere Geschichte. Das Gebiet war nämlich in der Vergangenheit ein alter Hinrichtungsplatz, wo Verbrecher erhängt worden sind.
Das erinnert mir an meine Geschichte.
Mhm. Und in meiner
Sie hat gerade gulpst.
ich weiß nicht, wie nennt man das eigentlich?
Nein, du hast aufgestoßen.
Aber das war es auch nicht, wenn man so wie ein Ballon, und den man so runterschluckt. Kennst du das nicht?
Nein, das kenne ich
glaub,
nicht.
Ich glaube,
das ist was Paranormales.
Nein, ich glaube, das ist mein Frosch im Hals, den ich runterschluck sozusagen. Ich glaube, sowas in der Richtung war es. Aber gut, das ist vom True Crime auf meine inneren Organe gekommen. Bei mir war das der Teil praktisch, den ich mit der Eiche da zeigen wollte. Weißt du, wo ich die Eiche immer genannt hat, die ja auch jetzt von mir erfunden ist. Ja. Das war von mir dieser Teil für diesen Hinrichtungsplatz. Das habe ich in der Geschichte ja auch sogar erwähnt. Also daher kam das. Und es gibt viele Berichte über paranormale Erscheinungen und eine Reihe von bekannten Spukgeschichten in diesem Gelände. Vor allem im Pipe Hayes Hall. Das ist ein großes Herrenhaus, das auf dem Gelände steht. Das wäre Bild 6 bei dir, Tommy.
Gut, also wie du beschrieben hast, wir sehen eine Schwarz-Weiß-Fotografie von einem zugegebenermaßen sehr düster wirkenden, ja, Herrscherhaus. Ja. Ist einfach so.
So wie man es sich vorstellt.
Wenn ich Herrscherhaus höre, stellen wir sowas vor.
Ja, genau.
Und meistens ein Schwarz-Weiß.
Ja, natürlich, ist ja ein altes, er hat ja schon sehr viel Geschichte und erlebt da drinnen. Tatsächlich ist auch so, wenn man den Pipe Hayes Park googelt, findet man dann auch noch andere Tragödien, die sich dort abgespielt haben. Gut, einerseits ist es ein Park öffentlich zugänglich, dass sich dort Sachen abspielen, ist irgendwo auch.
Ja, du wirst wahrscheinlich ja keinen einzigen Park in Wien ergoogeln können, wo natürlich irgendwas Furchtbares passiert ist.
Richtig. Ja, und das war's dann auch schon mit meinen Theorien tatsächlich, beziehungsweise die da so im Netz herumschwirren. Und letztendlich bleibt zu sagen, dass diese Morde bis heute ein ungelöstes Mysterium sind und ein sogenannter Cold Case.
Ah ja, logisch.
Und jetzt kommt noch mein Teaser von vorhin, von 2012. Jedoch.
Jedoch. Sebi hebt den Finger.
Ich heb den Finger, das ist bedeutsam. Jedoch hat die Schwester von Barbara, 38 Jahre nach dem Mord, also in 2012 eben, verlangt, dass die DNA-Spuren, die man damals zwar nicht verwenden konnte, aber die ja eingesammelt worden sind, nochmal untersucht werden. Der ehemalige Leiter der Kriminalpolizei, John Plimer, hat 2012 dann diese Überraschung mit der Familie auch geteilt, dass das nicht schon früher sozusagen überprüft worden ist, und sagte, ich zitiere, wie bei jedem schwerwiegenden Fall erhält man DNA-Beweismittel und ich denke, es hätte etwas ergeben. Ich vermute, die Proben, die es gab, sind verloren gegangen oder beschädigt. Hätte man die Proben gehabt, hätten sie eine Überprüfung des ungelösten Falls durchgeführt.
Das heißt, die Spuren sind verschwunden.
Man weiß es nicht, weil die aktuelle Sprecherin der Polizei von dort hat dann darauf reagiert und gesagt, alle ungelösten Fälle werden überprüft und dieser Fall ist keine Ausnahme. Aber letztendlich gibt es bis heute keine Ergebnisse. Und das war 2012, also wir sind jetzt dann schon 13 Jahre später. Also ich nehme an, dass der Polizei ehemalige Leiter schon recht hatte, dass diese Proben vermutlich verschwunden, beschädigt oder sonst was sind. Und es somit wahrscheinlich nie eine wirkliche Aufklärung gibt, beziehungsweise zumindest die Gewissheit, ob Michael Thornton letztendlich wirklich der Täter war.
Und von dem weiß man aber nichts mehr.
Von dem weiß man gar nichts mehr. Der ist dann absolut von der Bildfläche verschwunden.
Krass.
Irgendwelche Gedanken noch dazu, Tommy?
Naja, ich finde ja so Zufälle, also ich nenne es jetzt einfach mal Zufälle. Weil
das naja, ist ja auch eine Theorie.
Genau, also das ist ja auch meine Sicht der Dinge. Zufälle finde ich immer ein spannendes Eintrittstor in Gedanken über diese Zufälle hinaus. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon mit meiner Milchmädchenrechnung ausgerechnet, dass man da schon im Promille-Bereich unterwegs ist. Und wenn ich das jetzt multipliziere mit den weiteren Variablen und den weiteren Zufällen, ja, dann kommt man auf eine krasse Zahl. Und sowas ist natürlich schon spannend. Es gibt da ein großartiges Buch, das heißt Der schwarze Schwan, wo es tatsächlich auch um den Zufall an sich geht. Habe ich echt verschlungen, absolute Leseempfehlung, dass einfach extrem unwahrscheinliche Ereignisse eintreten. Super, super interessantes Buch, wo auch versucht wird, wissenschaftlich an das Thema heranzugehen. Da gibt es viele sehr tolle Beispiele aus der Geschichte der Menschheit. Angefangen von irgendwelchen zufälligen Entdeckungen von Medizinprodukten zum Beispiel, bis hin zu irgendwelchen Marketingbeispielen, wo dann ein Hype entstanden ist, bla 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 bla. Und der schwarze Schwan wird praktisch so als Symbol hergenommen, weil der halt so selten ist.
Ah, ich dachte mir schon, woher kommt der schwarze Schwan?
Aber ja, genau, weil der halt so one in a million mäßig ist. Finde ich halt super interessant, weil es halt einfach auch eine Wissenschaft hinter dem Zufall gibt. Weil der wahrscheinlich von Anfang an einfach total faszinierend war. Wenn was so überraschend eintritt, mit vielleicht extrem krassen Folgen, dann und man keine Antwort findet, dann ist es ja so ein bisschen wie Religion in Wirklichkeit, wo dann Erklärungsversuche irgendwie versucht werden zu finden. Und dass dann der Schritt ins Okkulte oder der Schritt ins Paranormale gewählt wird, ist absolut nachvollziehbar für mich. Und ich glaube, krass muss das sein, wenn du praktisch dann ein Näheverhältnis hast. Also wenn du zum Beispiel jetzt Familienangehöriger von einem Opfer bist, weil du kannst dir das alles nicht verarbeiten. Also das ist ja völlig absurd. Und je absurder das wird, desto, glaube ich, schwieriger ist es, rational das alles irgendwie handhaben zu können. Deswegen war der Bruder mit Sicherheit überzeugt davon, dass er der Mörder war, weil man suchte dann, hoffentlich komme ich niemals in diese Situation, aber man suchte dann einen Grund. Es muss ja immer alles einen Grund haben. So tickt ja der Mensch. Der Mensch braucht ja, wir brauchen ja für alles irgendwie Bestätigung beziehungsweise ein Motiv beziehungsweise einen Grund.
Und etwas oder jemanden, auf das wir projizieren können.
Genau. Und schon haben wir diesen gefährlichen Cocktail beisammen. Und kaum fällt eine Variable weg, also entweder ein Grund oder jemanden, auf den wir es provozieren können, dann müssen wir irgendwie andere Erklärungsversuche starten. Und deswegen, subsumierend jetzt, denke ich, dass eben dieser Schritt ins Paranormale einfach auch eine Möglichkeit sein kann, um sich das da irgendwie daher zu erklären. Und das schätze ich ja, das ist ja praktisch der Teil, den ich an vielen Dingen, die du da präsentierst, beziehungsweise die du da uns erzählst, eben ja so spannend finde. Dass wir trotzdem in der Lage sind, als rational denkendes Wesen uns für solche Theorien zu öffnen. Das ist ja durchaus ein total spannender Denkprozess. Ich glaube, smarte Menschen denken nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien, sondern smarte Menschen öffnen sich verschiedenster Meinungen. Und auch, ohne da jetzt schleimerisch denkend sein zu wollen, das schätze ich ja zum Beispiel sehr an dir. Also du nimmst der Gegebenes nicht einfach nur hin, sondern hinterfragst das. Sicher hinterfrage ich dann die eine oder andere Theorie, aber das ist ja wieder wurscht. Das ist trotzdem ein sehr schöner Denkprozess. Und solange man nicht zu sehr abdriftet, zeichnet es einen Menschen aus, wenn er sie nicht verschließt.
Oh, das ist schön. Danke, Tom. Ja, vieles, was du gesagt hast, damit kann ich absolut was anfangen. Auch danke für die Leseempfehlung. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Also ich werde das Buch vielleicht demnächst mal lesen. Und ich glaube, du hast damit vielen Dingen recht. Aber bei dem Fall war es halt wirklich so, also ich finde auch oft Zufälle, ich glaube, dass da ganz viele Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, trotzdem zufällig sind, ja. Aber bei dem Fall, diese ganzen, wie du auch gesagt hast, bei selber die Parameter, dann dachte ich mir schon, also ich weiß nicht genau. Mhm. Also das war eben dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, nein, also ich konzentriere mich jetzt hier tatsächlich nicht auf diesen True-Crime-Aspekt. Gerade bei True-Crime-Fällen mache ich ja eigentlich eher so, dass ich die Geschichte wirklich so darstelle, wie es war. Aber hier ging es irgendwie nicht. Also hier dachte ich mir einfach, sticht das so heraus. Und wie du sagst, vielleicht ist es eben ein Erklärungsversuch, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann. Und ich habe mich auch oft gefragt, wie das wohl ist, wenn man ein Angehöriger oder eine Angehörige ist. Und gleichzeitig, eben in die Gedanken kann sich natürlich niemand reinversetzen, aber wenn jemand, den du kennst, das passiert, und das hat dann so komische Parallelen. Ich weiß nicht genau, wie man sich, ob man sich dann blöd gesagt besser oder schlechter fühlt. Ich spreche jetzt nur aus meiner Perspektive. Ich glaube, ich würde es für mich einfacher, glaube ich, würde es ein bisschen machen zumindest, weil ich mir denke, vielleicht ist dahinter so ein großer Plan. Aber ja, es ist echt schwer zum Sagen. Aber ich fand es jedenfalls auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen und mit diesen Gedanken. Und ich fand, das ist ein sehr einzigartiger Fall, also oder einzigartige Fälle. Und auch, dass das im selben Ort ist. Und ich glaube, das wir wissen, es kommt nicht so oft vor. Die Wahrscheinlichkeit dafür eben, kennen wir jetzt. Und ja, das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und es hatte eben beides. Es hatte wirklich diesen True-Crime-Faktor plus diesen nicht wegzuredenden Mystery-Faktor.
Stimmt.
Bei dem Ganzen.
Sevi, tausend Dank für diese wirklich sehr, sehr spannende Geschichte. Sehr gut aufbereitet, by the way. Also sehr, sehr, sehr schön zum...
Was ist schön?
Sehr spannend zu lesen.
Danke. Aber jetzt würde mich noch interessieren, von all den paranormalen Theorien, Tommy, welche, wenn du müsstest auswählen, welche würdest du nehmen?
Boah, schwierig. Ich schwank zwischen Reinkarnation und Ort. Die Glitch-Geschichte ist mir ein bisschen zu abgespaced.
Als Zwischeneinwurf für euch da draußen, genau wie wir das gesagt haben mit dem Glitch, dass das unrealistisch ist, hat mein ganzer Computer ohne Spaß völlig zum Glitchen begonnen. Wir mussten das Programm abbrechen und neu, und wir hatten jetzt schon Sorge, dass alles weg ist, ist aber alles da. Also war ein bisschen creepy.
Okay, aber die Glitch-Story ist trotzdem zu abgedreht. Ja, am ehesten nur diese Reinkarnationsgeschichte.
Mhm. Also wo beide Reinkarnationen waren. Mhm. Ja, finde ich auch
bei
gut.
Bei dir?
Einerseits glaube ich, dass das vielleicht eben irgendwas im Hintergrund war, so wie ich es in meiner Geschichte beschrieben habe. Eine Entität oder ähnliches, die irgendein Deal oder irgendwas in der Richtung. Oder eben auch die Besetzung finde ich auch nicht so abwegig tatsächlich. Weil sich dieses Muster so wiederholte, dass praktisch wirklich der Geist vom Abraham, warum auch immer, durch Erdington nur mal dumm wandert oder gewandert ist.
Und dann in fremde Körper reinfährt.
Und ich denke, für so einen Geist braucht es irgendeine Verbindung.
Ja.
Und der Nachname Familie. Und ob die jetzt verwandt waren oder nicht, vielleicht waren die ja über 1000 Ecken sogar wirklich verwandt, hätte so ein Tor öffnen können in meinem Kopf. Jetzt ist das natürlich nur, dass der einschreiten kann und dann wirklich seine Geschichte einfach gleich nochmal wiederholt.
Also vielen, vielen Dank in meinem Namen, im Namen aller unserer Hörerinnen. Eine ganz kurze Sache nur von mir, weil es jetzt einfach Thema des Podcasts war. Wenn ihr irgendwo BeobachterInnen von Gewalt, ob physisch oder psychisch, an Frauen werdet, bitte mischt euch ein, meldet es der Polizei, tut irgendwas, okay? It's a thing, wir können das leider Gottes nicht wegdenken. Also egal was, tut irgendwas, wenn ihr es beobachtet.
Gut, dass du das noch mit auf den Weg gegeben hast. Und man merkt es ja einfach, selbst in unseren Geschichten, oft sind Frauen einfach die Opfer. Das ist so. Und damit entlasse ich euch jetzt raus in die Welt. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, uns bewertet bei Spotify oder wo immer ihr das hört. Das hilft uns enorm.
Ja.
Und auf all unseren Unterstützungsplattformen oder wie man es nennt, vorbeischaut. Und übrigens, Tommy.
Was?
Ist dir aufgefallen, die Chakrakerze ist
leer? Ja, die Chakrakerze ist leer. Mhm. Ist das überhaupt eine legit Folge da halt ohne Chakrakerze?
Ich habe es versucht.
Du musst das alles hinterfragen. Was passiert da?
Deswegen war der Glitch wahrscheinlich. Ja, sie ist leer. Also jetzt haben wir es geschafft.
Also ihr Wilden da draußen. Bussis, habt eine schöne Woche.
Habt eine schöne Woche.
Bis bald.
Und wir blasen jetzt die imaginäre Chakrakerze aus.
Das ist echt Lügenpresse da.
Aber ich habe schon die neue besorgt. Okay. Beim nächsten Mal ist sie wieder dabei.
Ja, aber wo blasen wir jetzt hin?
Ja, okay, wir trinken einen Tee zum Abschluss. Ja, genau. Wir stoßen nochmal an. So wie wir die Folge begonnen haben, beenden wir sie.
Krass.